Hallo und herzlich willkommen zu Off On. Heute mit einer neuen Folge Off the Record. Der Podcast, in dem wir euch mit in den Maschinenraum von netzpolitik.org nehmen. Und wir sprechen hier heute über unseren anderen Podcast, es wird Meta. Unser Podcast Systemeinstellungen. Nach einem guten Jahr Arbeit, etlichen Interviews und ganz viel Recherche ist er jetzt fertig. Alle 7 Folgen unseres neuen Doku-Podcasts sind veröffentlicht. Wer also bis jetzt gewartet hat, um alle auf einmal zu bingen, kann sofort loslegen. Und um über diesen Podcast zu sprechen, darüber, wie diese Recherche verlaufen ist, was schiefgegangen ist, wessen Skriptfeedback am meisten wehgetan hat, um darüber alles zu sprechen, ist die Redaktion des Podcasts jetzt hier. Anna, Chris, Ingo und Sebastian, große Runde. Hallo zusammen.
Hey.
Hallo.
Hallo.
Und ich bin da, Seraphin. Wir haben eine leicht ungewöhnliche Situation. Ich bin gerade ganz woanders und die 4 sind alle in einem Raum zusammen. Wir probieren das aus mit dieser Gesprächssituation. Aber wir starten mal mit der Frage, falls hier jemand zuhört, der Systemeinstellungen noch nicht gehört hat. Worum geht's? Wie habt ihr FreundInnen davon erzählt, woran wir gerade arbeiten?
Also der Untertitel von unserem Podcast lautet ja, wenn der Staat bei dir einbricht. Also wir erzählen die Geschichten von Menschen, bei denen plötzlich der Staat auf der Matte steht. Die haben das nicht erwartet und plötzlich dringen die Beamten ein in ihr Privatleben, in ihre Geräte. Sie wollen die Wohnungen durchsuchen, sie wollen die Laptops und Handys einsacken.
Also ich habe eigentlich versucht, es vor allem entlang von Beispielen zu erklären in den einzelnen Folgen. Also gesagt, okay, es gibt eben Gemeinsamkeiten, wie die Personen haben es nicht erwartet. Plötzlich kam das da zu einer Hausdurchsuchung und dann habe ich aber versucht zu erklären, okay, in der einen Folge treffen wir eine Pastorin, die Kirchenasyl gewährt hat und dann später unvermittelt eine Hausdurchsuchung deswegen hatte. Oder wir sprechen mit einer Redaktion, der das passiert ist, und habe das, glaube ich, eher so entlang dieser konkreten Beispiele mal versucht zu erklären.
Und ich würde vielleicht noch ergänzen, auf der Metaebene geht es um die Macht des Staates. Es geht um Ermittlungsbefugnisse, die wir der Polizei, der Staatsanwaltschaft geben und die immer mal wieder genutzt werden oder die immer mal wieder außerhalb der Regeln genutzt werden. Es geht auch um Missbrauch dieser Macht. Also es geht um Einschüchterung durch Hausdurchsuchungen. Es geht um die einschüchternde Wirkung von Überwachung.
Ja, die Frage, sind das Fehlerchen im System, von denen wir berichten? Oder gibt es hier Fehler im System?
Aber so konkret war der Plan ja gar nicht immer. Wir versuchen uns mal zurückzuversetzen hinter den Stress der letzten Wochen und Monate. Wir sind gestartet Anfang 2023 mit der Idee, okay, wir haben Lust, einfach einen aufwendig produzierten dokumentarischen Podcast zu machen. Viel mehr hatten wir damals noch nicht. Wie sind wir denn auf dieses Thema gekommen?
Na, ich glaube, wir sind relativ schnell bei diesem Thema, irgendjemand greift in Geräte von Leuten ein, gelandet. Ich meine, es war ja damals auch noch so die Zeit, wo es diesen Pegasus-Untersuchungsausschuss gab, der diesen großen Skandal im EU-Parlament untersucht hat. Und haben wir halt auch gemerkt, okay, so in unserer normalen täglichen Arbeit sind wir immer total gut darin, relativ trocken aufzuschreiben, worum es so geht bei Eingriffen in digitale Freiheitsrechte und bei Eingriffen in Geräte und warum machen wir das nicht mal anders und lassen halt irgendwie die Leute reden, die davon betroffen sind, waren und stellen deren Geschichten mal dar, ohne jetzt zu sagen, okay, wir haben einen Gesetzgebungsprozess und der läuft jetzt so und so. Also einfach mal wirklich von der Person erzählen und über die Person erzählen, was das ganz praktisch heißt und wem das denn passieren kann, weil man immer oft nicht mitbekommt, wer denn eigentlich von sowas überhaupt betroffen ist. Oder man denkt, okay, das sind jetzt wirklich nur die bösen TerroristInnen oder so. Aber in der Realität sieht es halt oft ganz anders aus.
Ist auch so ein bisschen ein Versuch, der Frage zu entgegnen, die, glaube ich, viele Leute, die sich netzpolitisch engagieren, oft bekommen, von wegen diese ganzen Gesetze, Privatsphäre und so weiter, das betrifft mich ja nicht, weil ich habe ja nichts zu verbergen und ich habe ja auch nichts zu befürchten, oder?
Voll, ja. Also ich glaube, die erste Folge, die stand, war die mit der Pastorin und das war auch eine der ersten, die wir im Kopf hatten, glaube ich, als wir das Konzept
entwickelt haben, weil das so eindrücklich ist. Da ist jemand, der eigentlich relativ privilegiert ist und geschützt ist, eine Person, die sich aber eben für Geflüchtete einsetzt und die einfach gar nicht glauben konnte, dass die Polizei dann bei ihr im Pfarrhaus steht und ja sogar einen gewissen Schutz hat, weil es ein Seelsorgegeheimnis gibt und niemand damit gerechnet hätte, dass deren Rechner durchsucht und dass plötzlich das Handy von einem anderen Pfarrer beschlagnahmt wird.
Ich erinnere mich noch genau daran, das war nämlich die Geschichte, bei der es bei mir Klick gemacht hat. Also, dass man in einem Doku-Podcast die Geschichten von Menschen erzählen will, ist auch erstmal eine Binsenweisheit. Das ist noch kein gutes Konzept. Und irgendwann stand dann in unserem Brainstorming die Geschichte von dieser Pastorin da. Und ich wusste davon überhaupt nichts. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Kirchenasyl praktiziert wird. Ich wusste nicht, dass das durch Razzien gesprengt wird. Und ich hatte mir auch nie vor Augen geführt, was das Seelsorgegeheimnis in Bezug auf Datenschutz oder Schutz von privaten Inhalten gegenüber Polizeibehörden bedeutet. Und dann kam beim Brainstorming noch ein anderes Wort auf, nämlich True Crime. Darüber reden wir heute bestimmt auch noch. Und in diesem ganz besonderen Twist, dass in diesen Geschichten, die hier erzählt werden, auch die Polizei eine Rolle spielt, aber die Hauptfiguren sind die Leute, bei denen die Polizei ungebeten auf der Matte steht. Und als ich das vor Augen hatte, hatte ich das Gefühl, da wird ein Schuh draus, das kann unsere Struktur sein. Und finden wir Geschichten, die ähnlich, aber doch noch anders genug sind, um daraus so eine Art Anthologie zu machen, eine Staffel.
Genau, damit sind wir also da, mit dieser Idee sitzen wir dann alle zusammen im Frühjahr 2023. Was war es dann, was denn fast 1,5 Jahre gedauert hat? Was waren die nächsten Schritte?
Ich würde sagen, erstmal anfangen, ne? Also ich meine, das ist ja immer so das Ding. Am Anfang denkt man ja, man hat noch ganz viel Zeit und deshalb dauern Sachen dann irgendwie länger. Das heißt, ich glaube, so ganz normal war das Verzögerung, erstmal anzufangen und dann natürlich aber auch ProtagonistInnen zu finden. Das ist so in Fällen, wo man schon eine Person so vor Augen hat oder sich an irgendwas erinnert oder dass beispielsweise andere JournalistInnen sind, die man leicht erreicht. Da geht das vielleicht ganz schnell, aber ich weiß das ja vor allem, ich meine, Chris, du hattest ja ewig nach einer Person gesucht, die eben geflüchtet ist und ihr Handy abgenommen bekommen hat, nicht weil es diese Person nicht gäbe, sondern weil es halt super schwer ist, mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen, weil die natürlich in einer krassen Drucksituation sind und irgendwie oft auch Angst haben, verständliche Angst haben, eben öffentlich zu reden, weil sie ja immer noch in einer sehr unsicheren Situation in Deutschland sind.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, also was hat so lange gedauert? Eigentlich hat ja nicht der Podcast 1,5 Jahre gedauert, sondern Life happened oder in unserem Fall kann man vielleicht sagen Job happened. Also wir hatten ja für den Podcast eigentlich am Anfang keine strikte Deadline festgelegt. Wir wollten es, soweit ich mich erinnere, ungefähr innerhalb eines Jahres schaffen, aber es gab ja nach hinten heraus keine harte Deadline und ganz viele andere Dinge, die wir aber bearbeiten, haben dann Deadlines oder sind in dem aktuellen News-Cycle dann total drängend. Und ich glaube, deswegen hat es auch so lange gedauert, weil wir ja einfach nebenher auch unseren sonstigen normalen Job gemacht haben und dann eben zusätzlich an dem Podcast gearbeitet haben. Aber ja, das, was du gerade meintest, Anna, mit der die Recherchen waren, glaube ich, einfach sehr unterschiedlich. Und ich erinnere mich die Folge mit David, also mit der geflüchteten Person, deren Handy dann von der Ausländerbehörde beschlagnahmt wurde, die ist ja relativ spät dazugekommen und eigentlich auch eher durch einen glücklichen Zufall, weil sich dann in dem Moment nämlich David gemeldet hatte und wir damit eben erstmals überhaupt die Möglichkeit hatten, mit einer Person zu sprechen. Ja, und dann hat es aus anderen Gründen nochmal länger gedauert, bis dann daraus eine Folge geworden ist, aber ja.
Ich habe das auch gerade nochmal nachgeschaut, um so ein bisschen ein Bild dafür zu bekommen in unsere transkribierten Interviews. Wir haben, glaube ich, um die 50 Interviews geführt. Manche sind nur 5 Minuten Telefonanrufe mit irgendjemandem, um nochmal etwas zu klären, die ich dann auch aufgenommen habe. Manche sind 3-4 Stunden lang geworden. Insgesamt haben wir so 60 Stunden Audiomaterial. Teilweise natürlich dann nur Begegnungen und Straßenatmosphären, teilweise auch stundenlange intensive Interviews. Wie war das für euch? Hat euch das überrascht, dieser intensive Aufwand, der betrieben wird, eben weil das aufgenommen wird, danach geschnitten und man manchmal Fragen nochmal neu stellt? Wie war der Prozess so für euch als Leute, die vielleicht oft eher versuchen, Texte zu schreiben und schnell Texte rauszubringen?
Naja, ich würde sagen, Dokumente sind schon ein bisschen einfacher als Menschen, weil da weiß man, was drinsteht. Ne? Also ich meine, nicht im Sinne von, es ist einfacher, daraus was zu machen, aber es ist halt viel vorhersehbarer. Also ich erinnere mich noch, wir waren ja zusammen in Augsburg und ich hätte halt mir am Anfang überhaupt nicht vorstellen können, so was wird denn der Fokus von dem, was dann die Leute uns da erzählen, oder ist dann plötzlich diese Szene, wo wir im Restaurant sitzen und die anfangen zu basteln, dass die dann plötzlich in dem Podcast landen. Das war mir auch überhaupt nicht klar in dem Moment, wo das passiert ist. Das heißt, irgendwie von man hat irgendwie dieses Material und verbringt mit den Leuten auch irgendwie viel Zeit, sowohl vor Ort als auch im Vorhinein, als auch im Nachhinein. Da ist es einfach der Ausschnitt dessen, was dann am Ende in dem fertigen Podcast landet, ist ja viel kleiner meist als bei einem Text, den man schreibt. Da ist es ja auch oft so, man hat irgendwie ein Thema, man hat irgendwie vielleicht schon ein Gerüst und dann fragt man vielleicht nochmal Fachleute nach was oder so. Und dann weiß man aber, okay, ich suche jetzt hier eine Antwort auf folgende Frage und im besten Fall füge ich die dann, wenn ich total geplant bin, irgendwie in Absatz 3 am Ende irgendwie ein. So. Aber das geht bei dem Podcast irgendwie nicht. Das heißt, es war schon für mich ziemlich anders, irgendwie so zu arbeiten.
Es ist nicht nur zeitlich anders, sondern auch emotional. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich all den Menschen, die wir in unserem Podcast hören, nahe gekommen bin, also persönlich kennengelernt, obwohl ich nur die Leute von einer Folge persönlich kennengelernt habe, nämlich von der Radio Dreieckland-Folge. Aber so intensiv deren Erzählungen zu hören und deren Skripte mitzuschreiben und mir zu überlegen, was wird der Person gerecht? Denn wir hatten ja auch die Aufgabe, für alle, die die Person nicht sehen können, eine Person kurz zu beschreiben. Und das ist nochmal eine ganz andere Form von Verantwortung, als wenn man Gesetze einordnet oder Grundrechte abwägt, einem Mensch, seiner Persönlichkeit, die wir hier präsentieren, gerecht zu werden. Also das ist nochmal auf eine andere Weise intensiv gewesen.
Ich versuche diesen Prozess, Anne hat es gerade schon angeschnitten, nochmal kurz zusammenzufassen, damit wir wirklich als dem Anspruch des Einblicks in den Maschinenraum gerecht werden, was so typisch für eine Folge passiert ist. Ihr könnt mich gerne unterbrechen oder ergänzen, aber was so für jede Folge passiert ist, ist, dass jeweils eine oder einer von euch die Vorrecherche gemacht hat, in typischerweise typischen Fall die Protagonistin gefunden hat, die wir thematisiert haben, und dann ist einer von euch gemeinsam mit mir in eine Stadt in Deutschland gefahren. Zufälligerweise waren die recht oft in Süddeutschland. Und dort haben wir dann so viele Interviews wie möglich aufgezeichnet. Die haben wir danach ausgewertet, Skriptentwürfe geschrieben. Dann werden noch mehr Interviews gemacht, die wir dann oft remote gemacht haben, um inhaltliche Punkte zu ergänzen, um nochmal nachzufragen. Dann werden die Skripte überarbeitet. Und genau, wie Chris schon erwähnt hat, man muss dazu sagen, ihr habt währenddessen alle brav weiter normal Texte für netzpolitik.org geschrieben. Und dann irgendwann, wenn diese Skripte weit genug sind, dann setze ich mich in meine kleine Kammer, in der ich aufzeichnen kann, und schneide dann einen Prototypen zusammen. Den bekommen dann die vier in der Redaktion, die hier gerade alle zusammensitzen. Und dann gibt es wieder Feedback. Dieser Prototyp wird wieder überarbeitet. Den zeichne ich dann nochmal neu auf oder zeichne einzelne Stellen nochmal neu auf. Und irgendwann, nach ganz vielen solchen Feedbackschleifen, kommt am Ende eine fertige Folge raus. Wie war dieser Prozess für euch? War es stressig oder war es schön, so viel Zeit zu haben für ein Produkt, für ein Endergebnis?
Also ich fand es einerseits schön, so viel Zeit zu haben, so viele Schleifen zu drehen und auch mit so vielen von euch gemeinsam daran zu arbeiten und gemeinsam diese Schleifen zu drehen. Ich glaube, das ist was, was wir sonst selten in unserem Arbeitsalltag haben, einfach weil wir diese Zeit oft nicht haben. Und das fand ich sehr cool. Und gleichzeitig fand ich es total stressig und schwierig, das auszuhalten, was das Skript für die Folge angeht, an der ich dann gearbeitet habe, gemeinsam mit dir. Und ich habe im Nachhinein das Gefühl gehabt, ich habe es gar nicht gemerkt so währenddessen, aber ich habe im Nachhinein gemerkt, was da für eine Anspannung von mir abgefallen ist in dem Moment, als das Skript fertig war, weil ich, glaube ich, einen riesigen Druck gespürt habe, dass es richtig, richtig gut werden soll. Und das mir einen wahnsinnigen Stress gemacht hat. Und ich glaube, es lag einerseits daran, dass ich in diesem Format noch nicht gearbeitet habe und deswegen einfach da weniger versiert bin. Aber es lag definitiv auch an dem Thema und an David selbst. Und dass ich, glaube ich, einfach einen sehr großen Druck gespürt habe, ihm gerecht zu werden, dieser Geschichte gerecht zu werden, weil das eben so eine besondere Möglichkeit ist, mit einer betroffenen Person zu sprechen, die wir bisher nicht hatten. Und ich glaube, da kam vieles zusammen. Aber ich weiß, dass ich da sehr, sehr ganz besonders froh darum war, dass ich wusste, ich kann mit dir gemeinsam auch an dem Skript arbeiten und ich muss es nicht alleine hinkriegen.
Das ist tatsächlich auch einer der schönsten Punkte am Podcast, wie ich selbst finde, dass das Produkt am Ende zwangsweise immer ein Ergebnis eines ganzen Teams ist. Also was wir teilweise ineinander an den Skripten der anderen Personen reingeschrieben haben. Irgendwann bin ich morgens dann, haben den Laptop aufgemacht, gesehen, was Sebastian mir so rausgestrichen hat und wieder reingeschrieben hat.
Sorry.
Aber am Ende wird daraus dann irgendwie so ein Text, den man, der im Idealfall sehr gut ist und wo man gar nicht so genau weiß, wer jetzt welchen Teil geschrieben hat, sondern man hat das Gefühl, das ist ein wirkliches Teamergebnis.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das Format hat so eine Eigendynamik entwickelt. Also mir war die ganze Zeit klar, wir schreiben hier wirklich Episoden für den Podcast Systemeinstellungen. Das ist jetzt keine Sebastian oder Anna oder Chris oder Ingo oder Serafin Episode, sondern wir haben in erstaunlich kurzer Zeit, glaube ich, ein gemeinsames Gefühl dafür bekommen, was so die inhärente Logik von Systemeinstellungen sein soll und sind dem dann gefolgt. Und ich habe das total genossen. Also ich werde gerade sehr nostalgisch, jetzt wo wir hier nochmal alle zusammensitzen und darüber sprechen. Ich hatte auch einfach viel Zeit in den Monaten der Produktion. Das ist auch ein großer Luxus. Und habe das einfach geliebt, deine Prototypen zu hören, egal wann die ankamen. Und wenn ich mich nochmal um 23 Uhr eine Stunde auf die Couch setze und einfach schon mal reinhöre. Also es war auch ein großer Genuss, wirklich zu sagen, das hat jetzt für mich die allererste Priorität.
Und ich finde es aber auch echt beeindruckend, wie du, Serafin, aus der Fülle des Stoffes, der dann vorhanden war, oft Dinge geformt hast, wo du, das Mikrofon lief ja immer mit, so, und für mich war es total neu, dann als Reporter vor Ort zu sein, außer Haus, auch wirklich mal 2 Tagen, das war letztes Jahr im Sommer, dass wir im Hunsrück waren, das fand ich total schön, ich habe sehr viel gelernt dabei und habe aber danach die ganze Zeit gedacht, okay, so viel Stoff und dann mit anzusehen, wie über Wochen und Monate daraus dann eine konkrete Folge wird, auch welche Iterationen sie durchläuft, dann auch den Schritt zu machen, zu sagen, okay, die Dinge, die man lieb gewonnen hat und die man eigentlich echt gerne drin gesehen hätte, muss man dann irgendwann doch sehen, naja, die sind zu viel, die müssen raus. Und das sozusagen im Team gemeinsam zu entwickeln, das Feedback zu bekommen, das fand ich echt wahnsinnig bereichernd.
Ihr habt ja jetzt 2 wichtige Punkte angesprochen, die ich gerne besprechen würde. Und zwar einmal, dass Dinge formen und den Personen gerecht werden. Anna, du hast vorher schon erwähnt, auf Netzpolitik.org wird sonst eher, Ingo hat das immer Schwarzbrotjournalismus genannt, glaube ich, dass man quasi Gesetze erklärt, Risiken identifiziert. Man will vor allem Informationen gut und klar transportieren. Wie hat sich das für euch angefühlt, dann eben Geschichten zu erzählen, wo man könnte sagen, auch etwas inszeniert wird. Hat sich das jemals unauthentisch angefühlt, als würde es die Realität verdrehen? Oder wie habt ihr das empfunden, aus quasi dieser Fülle an Material etwas zu machen, das gleichzeitig nicht noch authentisch anfühlt, aber auch, wenn nicht 3 Stunden lang ist?
Na, wenn ich jetzt so ein bisschen davon ausgehe, wie ich selber Podcasts höre oder wonach ich dann irgendwie sage, ob ich die cool finde oder nicht, ich finde es weiterhin schwierig, wenn ich so ein Produkt höre, wo ausschließlich so eine Betroffenheitsgeschichte erzählt wird. Und ich finde es immer total gut, wenn man es irgendwie schafft, das zu verbinden mit einer Information. Das heißt, wenn man es irgendwie nicht nur schafft, irgendwie zu sagen, okay, hier die Person, die wurde total doof behandelt, sondern irgendwie auch nur versucht, die dahinterliegenden Mechanismen zu erklären und irgendwie, weiß ich nicht, in unserem Fall jetzt zu erklären, okay, wie läuft denn sowas mit irgendwie einer Hausdurchsuchung beantragen, bla bla und so die Sachen. Das heißt, das war so ein bisschen das, was ich im Hinterkopf hatte die ganze Zeit. Klar, man macht das sehr plastisch, indem man den Einzelfall erzählt, der gar nicht so selten ist, aber eben den speziellen Fall erzählt. Aber dann eben trotzdem noch dafür zu sorgen, dass da genug Stoff und Hintergrund drin ist, das war so ein bisschen das, was ich spannend fand, das mal selber zu machen, weil mir das vorher immer nur beim Hören aufgefallen ist, wenn das geklappt hat oder auch nicht. Und ich hoffe, zumindest meiner Meinung nach, hat es bei uns ganz gut geklappt.
Das führt mich eigentlich auch direkt zum nächsten Punkt. Wir hatten das anfangs mal so ein bisschen mit einem halben Augenzwinkern gesagt, so lass doch mal was mit True Crime machen. Wird groß, nur eben drehen wir es um, dass hier der Staat sozusagen Täter unter Anführungszeichen ist. Gleichzeitig ist es natürlich, wenn man beschließt, man macht das so, man macht mysteriöse Musik, drängt man natürlich auch so ein gewisses Hörverhalten und eine gewisse Rezeption auf. Wie sind wir damit umgegangen?
Wir haben auf jeden Fall viel darüber gesprochen und überlegt, was ist zu viel und was ist gerade richtig. Und ich glaube, man muss sich vor Augen führen, es gibt keine neutrale Rezeptionshaltung. Also auch ein Bericht, der sich möglichst hölzern und sachlich liest, der setzt auch einen bestimmten Rahmen, der setzt eine bestimmte Schwelle, der schließt aus, dass manche Menschen sich überhaupt erst damit auseinandersetzen, weil sie keinen Zugang dazu finden. Und ich erinnere mich, wie ich beim Hören von den ersten Prototypen einfach andere Gefühle hatte, als ich die Geschichten vor Augen sah und gemerkt hatte, diese Stories sind von sich aus krass. Also wir legen da jetzt nicht nochmal irgendwie eine Schippe drauf durch geschickten Schnitt oder durch geschickte Flashbacks oder Sachen, die man erst später erzählt. Also die bloßen Erlebnisse der Personen, die geben schon sehr viel rein. Und es wird der Situation nicht ungerecht, sondern gerecht, sie auf diese Weise zu erzählen.
Und ich finde, gleichzeitig ist ja sozusagen Journalismus mit Haltung aus einer bestimmten Position nichts Neues für uns. Das ist ja das, was wir sonst auch machen. Und wir sind natürlich auf eine gewisse Weise parteiisch in dem Podcast. Wir wollen die Geschichten von Leuten erzählen. Wir wollten erzählen, wie sich das anfühlt wie die Betroffenen sich gefühlt haben. Aber deshalb haben wir sozusagen nicht unser journalistischen Standards über Bord geworfen, jede Aussage für bare Münze genommen, darauf verzichtet, Aussagen zu überprüfen, uns Dokumente anzugucken, auch andere ProtagonistInnen aus den Geschichten zu kontaktieren, wobei man sagen muss, relativ oft haben wir keine Antworten bekommen oder wollte die Gegenseite sozusagen, wollten Staatsanwaltschaft und Polizei nicht mit uns reden, aber das haben wir natürlich trotzdem gemacht.
Ich würde auch sagen, das sind ja eigentlich dramaturgische Mittel und es ist ja nicht so, als wären uns dramaturgische Mittel sonst in unserer Arbeit total fern. Also auch wenn wir das in den Texten über ein Thema schreiben, versuchen wir das ja auch so aufzuschreiben, dass es für die Menschen, die das dann lesen, angenehm ist, dass es sie mitnimmt, dass es sich im besten Fall nicht wie echt harte Arbeit anfühlt, diese Geschichte zu lesen. Und auch wenn Musik jetzt Mittel ist, ein dramaturgisches Mittel, mit dem wir sonst nicht arbeiten, habe ich das für mich irgendwie so in diese Kategorie gepackt. Und deswegen finde ich es absolut nichts Verwerfliches dran, am Ende dann eine Geschichte dramaturgisch zu gestalten und dann auch mit der Musik diese Dramaturgie zu unterstreichen.
Okay, dann würde ich gerne noch mal ein bisschen zum Inhalt von ein paar Folgen kommen. Wie geht es denn den ProtagonistInnen heute? Haben wir Updates? Wie ist es bei Fabian Kienert?
Ja, lass uns das gerne mal durchgehen. Also, wer die vorletzte Folge gehört hat, hat es vielleicht mitbekommen. Fabian wurde freigesprochen vom Landgericht Karlsruhe. Wir hatten getitelt Sieg für die Pressefreiheit. Radio Dreieckland hatte in ihrer Berichterstattung dazu hinzugefügt, naja, erstmal vorläufig, denn die Staatsanwaltschaft kann auch in Revision gehen. Das heißt, bevor man so richtig aufatmen kann, muss man erstmal noch abwarten, was da kommt. Und es gibt noch etwas, auf das gewartet wird, nämlich die Verfassungsbeschwerde in Bezug auf die Hausdurchsuchung bei Fabian. Auch da steht noch eine Antwort aus und wir werden entsprechend berichten bei Netzpolitik.
Das war ein ganz kurzer Einschub. Das bedeutet also in dem Fall, weil uns oft die Frage erreicht, gibt es danach irgendwelche Konsequenzen? Für die meisten Betroffenen ist es gar nicht so einfach, sich Konsequenzen einzufordern, weil die meisten auch nicht unbedingt Verfassungsbeschwerde einlegen. Fabian hat das in dem Fall gemacht. Das wäre also ein Weg, wie es auch tatsächlich Konsequenzen für diese Hausdurchsuchung geben könnte.
Das ist richtig. Mit der entsprechenden Geduld und den Ressourcen. Also nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell. Das muss man sich vor Augen führen. Mhm.
Okay, dann lass doch einfach in die nächste Folge gehen. Das wäre dann also der Hunsrück mit Sandra Menzel. Macht Sandra Menzel weiter Geflüchtetenarbeit?
Nach allem, was ich weiß, tut sie das und ist engagierter denn je. Ich wüsste jetzt nicht, ob sie in den letzten Wochen und Monaten nochmal einen Fall von Kirchenasyl hatten, also jemandem Asyl gewährt haben in den Kirchenräumen. Aber das Thema beschäftigt sie auf jeden Fall weiter. Politische Thema bleibt ja auch virulent. Wir haben auf netzpolitik.org dann noch ein bisschen Nachberichterstattung gehabt zu diesem Thema. Wir hatten ja im Rahmen der Recherche schon darauf hingewiesen, noch einen zweiten Artikel veröffentlicht, der darauf hingewiesen hat, dass es nicht nur Hausdurchsuchungen gegeben hat gegen Kirchenasyl, sondern dass es sich die Fälle häufen, in denen es ja Razzien in Kirchen gibt, in denen die Polizei das Kirchenasyl bricht quasi und direkt aus der Kirche aus Leute abschiebt oder rücküberführt. Die Praxis geht auch weiter. Da gab es erst vor kurzem weitere Fälle. Und unser Kollege Martin Schwarzbeck hat erst kürzlich darüber berichtet, dass die meisten Bundesländer damit weitermachen wollen. Das heißt, das Thema geht auf jeden Fall weiter. Der scharfe Wind, der nicht nur Geflüchteten, sondern eben auch dem Kirchenasyl entgegenweht, der geht weiter. Und ich will jetzt nicht für Sie sprechen, aber nach allem, was ich wahrgenommen habe, gehe ich davon aus, dass Sandra Menzel sich davon nicht beeindrucken lässt.
Und Folge 3, David. Chris, wir hatten schon länger mal nichts von David gehört. Wie sieht das aus?
Ja, das ist immer noch so. Also wir haben eigentlich seit der Veröffentlichung der Folge oder seit dem letzten Gespräch, das wir mit David kurz vor Veröffentlichung der Folge gehört haben, nichts mehr von David gehört. Also er hat weder auf die E-Mail reagiert, ich erreiche ihn auch nicht mehr per Telefon und das ist etwas, was mir ehrlich gesagt ziemlich Sorgen bereitet. Er war ja in der Situation, weil irgendwie akut von der Abschiebung auch bedroht war. Das heißt, ich weiß im Moment nicht, ist er noch im Land, ist er womöglich wieder in psychiatrischer Behandlung, was er zwischendurch auch immer wieder gewesen ist. Oder ist er womöglich einfach sauer auf uns, weil ihm die Folge nicht gefallen hat am Ende. Und das finde ich schwierig, dass wir da gar nichts wissen jetzt. Was wir aber wissen, ist, wie es dann mit den, also sagen, wie es auf Behördenseite weitergegangen ist, weil wir weiter zu dem Thema recherchieren und unter anderem zur Veröffentlichung der Folge nochmal, dass wir recherchiert haben, wie im Moment die Situation in den verschiedenen Bundesländern aussieht in Deutschland. Und der Trend geht dahin, dass die Durchsuchung der Handys ja eher zunimmt und dass auch die technische Ausrüstung der einzelnen Bundesländer da wächst, wie soll ich sagen, oder die Bundesländer fangen an, sich forensische Ausstattung zu besorgen und nicht mehr unbedingt mit den Polizeibehörden in den jeweiligen Bundesland zusammenzuarbeiten, um die Handys von ausreisepflichtigen Personen zu durchsuchen, sondern die schaffen teilweise eigene zentrale Stellen dafür, wo Ausländerbehörden dann diese Handys einschicken können. Also findet eine Art von Professionalisierung statt, was diese Handydurchsuchungen auch angeht. Mhm.
Und in der nächsten Folge von Anne Roth und André Holm, der Fall ist schon ein bisschen länger her, das heißt, ein großes Update gibt es da wahrscheinlich nicht, oder Anne?
Nee, ich glaube, das war ja so ein bisschen unsere History-Folge, ich meine, auch wenn History ein bisschen mehr als 10 Jahre her, aber genau, da ist nichts mehr passiert und das ist auch gut so für alle Beteiligten.
Und dann zu den letzten 2 Folgen kann ich kurz sagen, dass Janika, Alexander und Ingo alle weiterhin sich aktivistisch betätigen. Das Klimacamp in Augsburg besteht weiter. Ich weiß, dass Alexander seinen Master bald macht, aber sonst geht dort alles weiter hin und her. Als ich in der Woche vor Veröffentlichung der letzten Folge nochmal kurz mit der Polizei bzw. dem Staatsschutz in Augsburg geschrieben hatte, wurde mir nur kurz ominös geantwortet, dass gerade weitere Ermittlungen laufen, zu denen aber gerade noch nichts gesagt werden kann. Was das genau bedeutet, weiß ich aber noch nicht. Jetzt, wo wir das alles so kurz vor uns liegen haben, da stellt sich so ein bisschen die Frage, wir versuchen in diesem Podcast ein System darzustellen. Dieses Bild von diesem System ist recht trüb, bedrückend. Das wird mir auch oft von Freundinnen gesagt, die den Podcast gehört haben. Ist das System wirklich so schlimm oder haben wir uns einfach nur schlimme Einzelfälle rausgepickt und eigentlich ist es eh okay?
Na, ich glaube, selbst wenn es Einzelfälle wären, ne, was man ja immer irgendwie schlecht wieder beweisen noch widerlegen kann, dann sieht man ja allein dadurch, dass den Menschen, denen sowas passiert ist und wo man, ich sag mal, relativ klar denkt, das war vielleicht nicht ganz in Ordnung, dass dann einfach keine Konsequenzen daraus folgen. Und ich glaube, das ist schon so ein Ding, wo das System deutlich kaputt ist. Das sehen wir ja auch immer wieder bei so Fällen von Polizeigewalt, das ist irgendwie ein anderes Thema, aber ich glaube, das gleiche kaputte System, dass man quasi, wenn man einem Eingriff des Staates ausgesetzt war oder ist, der vielleicht nicht ganz so in Ordnung und gerechtfertigt ist, dass man dann irgendwie erstmal eher in die Röhre guckt, als irgendwas tun kann. Und was, glaube ich, auch ein Problem ist, dass man von vielen dieser Fälle eben überhaupt nicht so richtig erfährt. Und es war ja, glaube ich, auch ein Anliegen von uns, dem mal irgendwie eine Stimme zu geben. Das heißt, so Menschen wie David, die sonst irgendwie wenig Stimme bekommen und wo man wenig darüber hört, was passiert. Oder selbst diese Razzia bei Kirchenasylfälle, die waren mir einfach vorher nicht bekannt. Und ich finde es einfach mega skandalös. Und dass man einfach davon so wenig erfährt und stattdessen dann irgendwelche großen Ermittlungserfolge ganz doll gefeiert werden und da mal ein Gegengewicht zu setzen zu einem auch einem medialen System, das ein bisschen kaputt ist, finde ich.
Ich würde aber schon auch deutlich sagen, dass das System hat. Also das sind jetzt nicht nur Einzelfälle. Wir hätten ja noch mehr Stories gehabt. Ich finde, wenn man sich jede einzelne Geschichte anguckt, merkt man, okay, da ist irgendwer, der irgendwie frei dreht, finde ich. Also der Staatsschutz in Augsburg, was ist da los? Die scheinen eine Fehde zu haben mit den KlimaaktivistInnen, die sie über diese Mittel und Wege austragen. Im Fall der Pastoren ist es ein CDU-Landrat gewesen, der sozusagen die Anzeige erstattet hat. Und das war klar politisch motiviert. Und ja, ich glaube, ich denke schon über Lösungen nach sozusagen. Das ist ja der Impuls dann bei Netzpolitik immer zu sagen, okay, wie müsste es denn besser gehen? Das kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen, außer dass es bessere Regressmechanismen, Beschwerdemechanismen geben müsste, wie Anna gesagt hat. Aber ich finde schon, dass wir geben dem Staat da mächtige Mittel an die Hand und sie werden ja sogar noch mehr. Also sozusagen die Überwachungsbefugnisse werden ausgebaut und ausgebaut und wir sind nicht ausreichend dagegen geschützt, dass das auch instrumentalisiert werden kann.
Ich würde auch sagen, dass wir zumindest sagen können, dass das System offensichtlich genug Spielraum übrig lässt für einzelne Personen mit einer politischen Agenda, um darin Aktionen machen zu können, die auch teilweise einfach wirklich überzogen sind. Und dann wird dann vielleicht im Nachhinein auch von einem Gericht festgestellt, was ja in einigen Fällen so war, das war überzogen. Bei mir klingt aber die ganze Zeit auch noch dieser Satz von Anna Lutschak nach, also der Anwältin, mit der ihr für die letzte Folge gesprochen habt, dass ein Gericht dann quasi feststellt, das war überzogen, das wird dann schon als
Genugtuungseffekt.
Genau. Das ist dann schon der Genugtuungseffekt. Mehr kannst du von diesem Staat nicht erwarten. Ciao und danke für nix. Weil ich glaube, es gibt ja eben dadurch, dass man hat ja so ein Empörungseffekt dabei. Es fühlt sich ja alles total ungerecht an und eben sehr überzogen. Und ich glaube, da gibt es wirklich diesen Impuls, oder ich merke den ganz stark bei mir selber, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass sie da bei einer damals Teenagerin irgendwie einreiten und dann irgendwie einfach durch die Tagebücher blättern. Da muss doch nachher irgendjemand gehen und sagen, sorry, das war nicht rechtens. Und dass dann im Zweifelsfall ein trockenes Gerichtsurteil genau das sein soll und eigentlich das Maximum ist, was man in Entschuldigung bekommt von Seiten des Staates, ist auch schon irgendwie eine Aussage.
Ein wichtiger Punkt genau zu diesem Thema Macht und Deutungshoheit und wer entscheidet darüber, wie sowas überhaupt gesehen wird und der dieses Machtungleichverhältnis auch wirklich darstellt, ist, dass wir hin und wieder diskutiert haben über die Frage von Schuld und Unschuld. Sprechen wir bei unseren Protagonistinnen davon, dass sie unschuldig sind, oder brauchen wir da eigentlich ein anderes Wort? Kann jemand diesen kleinen Streit war es nicht wirklich, aber kann jemand diese kleine Diskussion, die wir hatten, da versuchen zu umreißen?
Ich weiß gar nicht, ob ich Streit sagen würde. Es ist eigentlich zu so einer Art Meme geworden, das sich durch unsere Staffelproduktion gezogen hat und am Ende für sehr viele Lacher gesorgt hat. Weil irgendwie in jedem einzelnen Text, den wir verfasst haben, in jedem Skript an irgendeiner Stelle nochmal irgendwie reinredigiert hat, die Person sei unschuldig gewesen oder die Protagonisten waren eben unschuldig und dann andere Leute wieder, meistens Anna, widersprochen haben.
Ja, das hat mehrere Dimensionen, die wir vielleicht gemeinsam auffächern müssen. Ne? Also erstmal ist unschuldig ja auch ein juristischer Begriff und es gibt Fälle, in denen Gerichtsverfahren noch laufen. Das können wir nicht vorher irgendwie darüber entscheiden, ist auch nicht unsere Aufgabe, sollen und wollen wir auch nicht. Es ist auch ein moralischer Aspekt, der auch außerhalb unserer Entscheidungskompetenz liegt, diesen Begriff zu verwenden, sei es nun in Form von schuldig oder in Form von unschuldig. Und ich glaube, du hast noch mehr schlaue Gedanken.
Ja, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Wort unschuldig, weil mir als Mensch ist es total Wumpe, ob die Leute in einem juristischen oder vielleicht auch in einem moralischen Sinne schuldig oder unschuldig sind, weil vor allem aus zwei Gründen. Zum einen kann das irgendwie nicht der Maßstab sein, sondern wir müssen uns schon fragen, ist das irgendwie verhältnismäßig? Selbst wenn sie sich jetzt irgendwie ein bisschen schuldig gemacht haben, zum Beispiel einer hat irgendwie nachweislich einen Kaugummi geklaut, dann würden wir trotzdem im Zweifelsfall sagen, es ist nicht okay, auch wenn diese Person des Kaugummi-Klauens schuldig ist, dann irgendwie mit 10 Polizistinnen und dem Rambock vor der Tür zu stehen. Das heißt, ich finde so, dass schuldig und unschuldig allein reicht mir irgendwie nicht. Und zum anderen finde ich es irgendwie super wichtig, irgendwie im Kopf zu behalten, ob ich schuldig oder unschuldig bin, das entscheide ich im Zweifelsfall nicht selbst und das kann sich auch jederzeit ändern. Das heißt, irgendwie Gesetze können sich ändern, gesellschaftliches Klima kann sich ändern und ich glaube, gerade wenn wir uns in einer Zeit befinden wie gerade, dann kann das nicht irgendwie so das maßgebliche Ding sein, sondern eher sich zu fragen, okay, ist es legitim, ist es verhältnismäßig oder ist es eben ganz krass überzogen? Und die Frage würde ich persönlich für die Menschen, deren Geschichten wir erzählt haben und die uns ihre Geschichten erzählt haben, relativ einfach für mich mit Ja beantworten. Und dann interessiert es mich auch gar nicht mehr so doll, ob die jetzt schuldig oder unschuldig sind, jetzt mal ganz abgesehen von den juristischen Sachen, die eben auch ein bisschen kompliziert sind.
Aber ein kurzer Einwand. Also so ganz gar nicht hat es uns ja auch nicht interessiert, weil wir haben uns ja schon auch bewusst nicht für Leute, die nachweislich schwere Straftaten begangen haben und bei denen es Hausdurchsuchungen gab, entschieden, uns deren Geschichten vorzuknüpfen.
Weißt du, was ich meine? Genau, da könnte man ja auch sagen, es ist legitim, so zu sagen, ne, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, plant, die Fanmeile am Brandenburger Tor in die Luft zu sprengen und dann stehen da ein paar Polizistinnen in schwerer Ausrüstung und treten die Tür ein und suchen nach dem Sprengstoff, dann ist es, glaube ich, schwerer zu sagen, es ist illegitim, dass die da jetzt irgendwie durchsucht haben. So, also es gibt ja schon so diese Legitimitätsgrenze, aber die kann ja auch jede Person für sich selbst entscheiden. Das heißt, ich bin vollkommen fein damit, wenn eine Person unseren Podcast hört und sich denkt, weiß ich nicht, ich finde es aber angemessen, dass jetzt da die Polizei einreitet, weil die mit Kreide auf den Boden gemalt haben soll. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wenn jemand das so sieht, fein. So. Aber ich glaube, es gibt halt schon Fälle, da wird das ein bisschen schwieriger. Und da könnte man eher sagen, die Maßnahme war vielleicht dann doch angemessen. Aber darum ging es ja auch nicht.
Ich fand ja übrigens die Debatte um, was ist dann die Alternative zum Wort unschuldig, auch spannend, weil wir sind dann ja erst zu überraschend übergegangen oder zumindest stand das mal im Raum und dann haben wir irgendwann gemerkt, na okay, also überraschend ist es jetzt auch gar nicht immer, weil wenn du linke AktivistInnen und ForscherInnen wie Anne Roth und André Holm hast, die sagen, die sprechen ja darüber, dass es jetzt sie eigentlich immer damit gelebt haben, dass es das Risiko gibt sozusagen und trotzdem war es A, überraschend schon dann auch und trotzdem hat es sie hart getroffen sozusagen und leider ist es dann gar nicht überraschend, dass KlimaaktivistInnen kriminalisiert werden und Hausdurchsuchungen bekommen in der aktuellen Situation. Ich glaube, am Ende sind wir dann zu plötzlich unvermittelt übergegangen, oder? Irgendwie sowas?
Je nach Kontext. Es gab noch eine Formulierung, die ich total gut fand. Und das zeigt an einem spezifischen Beispiel die Frage der Verhältnismäßigkeit, die du gerade angesprochen hast, Anna. Wenn wir in der vorletzten Folge davon sprechen, da werden Leute behandelt, als wären sie gefährlich, obwohl sie sich überhaupt nicht als gefährlich betrachten. Und beim Hören der Geschichten kann sich auch jeder selber ein Bild davon machen, wie gefährlich die Personen augenscheinlich sind, nämlich offensichtlich total ungefährlich. Und das zeigt, glaube ich, an so einem konkreten Beispiel, wo was schief geht.
Das war für mich zum Ende hin auch einer der zentralen Punkte, dass die Leute selbst nicht das Gefühl hatten, dass ihnen das passieren sollte. Also ein komplettes Ohnmachtsgefühl gegenüber dem Staat und ein Gefühl, dass sie selbst ja eigentlich nur was besser machen wollen und nicht das Gefühl haben, dass sie da jetzt irgendwas, ne, also ich glaube, wenn man Drogen verkauft, dann kann man vielleicht das Gefühl haben, dass die Drogenpolitik zu stark ist, aber man weiß zumindest, dass man hier was tut, was eigentlich zumindest gesellschaftlich falsch gesehen wird. In diesem Fall waren es fast immer Fälle von Menschen, die das Gefühl haben, sie machen hier gar nichts falsch und stehen dann deshalb plötzlich so überrascht da.
Ja, und ich glaube auch, was ein wichtiger Punkt ist, den ich irgendwie für mich persönlich immer ganz wichtig finde, so dieses, wenn wir jetzt von diesem Rechtsstaat irgendwie reden, ne, und dann irgendwie, was ist für mich persönlich so der Anhaltspunkt, dass ich in einem Rechtsstaat lebe, wenn man den Begriff bemühen will, dann ist es so ein bisschen, dass ich die Konsequenzen meiner Handlungen abschätzen kann. Das heißt, ich kann mich dazu entscheiden, irgendwie zum Beispiel zivilen Ungehorsam zu machen, dann muss ich aber ungefähr abschätzen können, was könnte mir denn dann passieren. So, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie mich auf die Straße setze, trägt mich dann einer weg, prügelt mich dann ein Polizist zusammen oder kriege ich eine Hausdurchsuchung, werde ich in den Knast gesteckt, keine Ahnung. Es gibt ja viele Konsequenzen, die passieren können. Wie sehr kann ich denn abschätzen, was ungefähr passiert? Und ich glaube, das ist dann auch in diesem System komplett aus den Fugen geraten, weil selbst wenn jemand beispielsweise sagt, ich mache jetzt in meinem aktivistischen Tun Folgendes und rechne vielleicht damit, dass ich, weiß ich nicht, hier eine Anzeige bekomme, dann finde ich das total wichtig, dass man eben mit sowas rechnen kann, aber dann nicht was ganz, ganz anderes irgendwie an die Hacken bekommt und dann vielleicht mehrere Jahre im Knast landet und irgendwie 3 Monate die Geräte abgehört werden oder so. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, wo man bei uns irgendwie sieht, dass das irgendwie aus den Fugen geraten ist und dass die Leute irgendwie definitiv nicht damit gerechnet haben, egal was sie irgendwie getan haben, dass das passieren wird. Zum Beispiel irgendwie auch, weiß ich nicht, welche Pfarrerin geht denn davon aus, dass sie, wenn sie Menschen Asyl gibt, dass dann sowas passiert. Davon kann man irgendwie nicht ausgehen, finde ich. Und davon sollte man auch nicht ausgehen müssen. Und das ist irgendwie, ja, das ist einfach nicht so richtig.
Ich glaube, ich kann die Antwort auf diese Frage schon vermuten. Aber hat sich für euch durch die Arbeit an diesem Podcast irgendwas verändert an eurer Einstellung zum System? Seid ihr überrascht worden oder wart ihr sowieso vorher schon abgebrüht und wusstest, dass da eine ganze Menge schiefläuft?
Ich antworte einfach wieder mal ganz kurz. Ich glaube, zu meiner Einstellung zu dem System oder zu den staatlichen Befugnissen hat sich nicht viel geändert. Was sich für mich geändert hat, ich habe einfach extrem viel Bewunderung für einige unserer Protagonistinnen, dass sie halt trotz diesem ganzen Mist, der ihnen passiert ist, so konsequent und motiviert weitermachen. Seien es jetzt irgendwie die Leute aus Augsburg, bei denen ich es auch einfach total bewundernswert finde, wie positiv die immer noch drauf sind und wie entschlossen, aber dabei nicht verbittert die immer noch sind. Und das finde ich so beeindruckend. Und das ist was, was mir jetzt, glaube ich, so eine Recherche an einem Dokument nicht vermitteln kann, wie Leute dann einfach trotz der ganzen Widerstände weitermachen und versuchen, für eine bessere Welt irgendwie zu kämpfen, obwohl ihnen die ganze Zeit Steine in den Weg gelegt werden.
Also, mich haben einige von diesen Geschichten schon ganz schön umgehauen. Das ist nochmal ein Unterschied, Sachen so im Prinzip zu wissen und schon mal gehört zu haben oder eine Geschichte ganz eng zu begleiten und in vielen Teilen wirklich mitzubekommen und mitzufühlen, was so eine Person erzählt. Und was ich aus dem Podcast mitnehme, ist so ein ganz unangenehmes Gefühl in der Magengrube, dass dahinter menschliche Entscheidungen stecken, also menschliche Entscheidungen bei Polizeibehörden, bei Staatsanwaltschaften, dass man dieses Vorgehen macht. Und es sind mehrere Menschen, die das nicht im Affekt entscheiden, sondern systematisch, die ein Dokument vorbereiten, alles fein säuberlich aufschreiben, nochmal eine Nacht drüber schlafen oder mehrere und dann so eine Razzia machen. Und das ist so unangenehm. Und ich würde gerne mich mit so einer Person auch mal an den Tisch setzen und darüber sprechen, warum hast du das so gemacht und warum machst du das immer wieder so? Aber unsere Interviewanfragen wurden abgelehnt. Und dann entsteht so ein komisches Gefühl von einer Unzugänglichkeit von Teilen unserer Gesellschaft, Teilen des Staates. Und das sollte so eigentlich nicht sein. Also ich gehe mit diesem ganz mulmigen Gefühl aus dieser Staffel heraus.
Ja, ich glaube, mir geht's ähnlich. Also ich glaube, das eine ist sozusagen das Wissen darum, dass es bestimmte Missstände gibt. Und natürlich wissen wir das, weil wir teilweise seit Jahren dazu recherchiert haben. Aber es ist nochmal was anderes, mit den Leuten zu sprechen und die berichten uns über die Situation, die konkrete Situation, in der sie waren und wie sich das für sie angefühlt hat. Und ich glaube, das war von vornherein die Idee bei dem Podcast. Ich denke, dass es uns ganz gut gelungen ist mit dem Podcast und das ist aber auch das, was bei mir irgendwie am stärksten bleibt, glaube ich, jetzt, wenn ich an die Staffel zurückdenke und auch als so rote Linie sich durch die Gemeinsamkeit, durch die Folgen sieht, was das mit den Leuten gemacht hat, was das auch für Nachwirkungen hatte. Also wie die eigentlich alle darüber sprechen, ja, in dem Moment war das so und so, aber noch, wie ging es mir dann danach und was ist dann in einem halben Jahr später passiert? Und ich hatte immer wieder Flashbacks oder es hat mich irgendwie begleitet. Und ich finde, das war mir, glaube ich, nicht klar, wie nachhaltig sich das in das Leben dieser Leute auch eingeschrieben hat. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass irgendwas kaputt gemacht wurde, was irgendwie nicht mehr repariert werden kann oder sowas, oder das irgendwie so dramatisieren, aber trotzdem, also ich glaube, die Folgen für die einzelnen Personen, also nicht nur für unsere Gesellschaft, sondern auch für diese einzelnen Personen so deutlich vorgeführt zu bekommen. Das fand ich sehr eindrucksvoll.
Ja, ich kann mich meinen VorrednerInnen nur anschließen. Aber am meisten habe ich es tatsächlich sozusagen gespürt bei der Geschichte von David, weil das ist eben eine Geschichte, die ich so noch nie gehört hatte. Ich kenne natürlich eure Recherchen, Anna Christ dazu, aber den Kontext zu erfahren, was ist das, in was für einer Situation passiert das ganz konkret, was macht das mit der Person, das hatte auf mich den krassesten Effekt, auch den krassesten Lerneffekt nochmal. Also was es auch sozusagen dann bedeutet, dass die Telefone weg sind. Also ich kann es für mich vorstellen. Für David muss es einfach noch krasser gewesen sein in dieser Situation. Und das, ja, ist eben möglich gewesen, weil ihr mit ihm gesprochen habt, weil ihr diese Geschichte erzählen konntet, die vorher so noch nicht erzählt werden konnte.
Ja, ich glaube, für mich war, was, glaube ich, eine von euch gerade auch schon erwähnt hat, das Bleibendste, ich sehe es als unseren Job als JournalistInnen, Macht zu hinterfragen und zu kritisieren und zu kontrollieren, dass aber diese Arbeit so wahnsinnig schwierig gemacht wird, weil fast niemand antwortet und fast niemand sich rechtfertigen will, teilweise wortwörtlich sagt, wir wollen uns dazu nicht rechtfertigen, dann macht das ein sehr unangenehmes Gefühl.
Wobei ich übrigens mehrere Leute haben mich angesprochen sozusagen und wir haben darüber gesprochen, was sagt das jetzt eigentlich über das System aus? Mehrere Leute haben schon auch gesagt, na gut, okay, aber es gibt ja Gerichtsverfahren, ne? Also vielleicht funktioniert der Rechtsstaat am Ende ja doch, weil mindestens in 2 Fällen ist festgestellt worden, ich glaube, es waren sogar mehr, dass die Hausdurchsuchungen unrechtmäßig waren. Das heißt, es gab Rechtsmittel, ne? Das heißt, da funktionieren zumindest manche Mechanismen, aber ich finde, man muss halt bedenken, dass das nur ein kleiner Ausschnitt an Leuten ist, die diese Möglichkeit haben, überhaupt ein Gerichtsverfahren anzustrengen, die AnwältInnen haben, die Mittel haben, auch die emotionalen Kapazitäten, dann was zu machen, und dass die Möglichkeiten krass ungleich verteilt sind. Aber was würdet ihr sagen? Das interessiert mich eigentlich, habe ich euch noch gar nicht gefragt. Würdet ihr sagen, dass bestimmte Hausdurchsuchungen als unrechtmäßig erklärt worden sind, ist eigentlich ein gutes Zeichen am Ende doch?
Naja, es ist jetzt kein schlechtes Zeichen. Es wäre ein schlechtes Zeichen, wenn jetzt irgendwie gesagt würde, hey, klar, könnt ihr da wegen irgendwie was auch immer irgendwie einreiten und alles auseinandernehmen. Aber genau wie du schon gesagt hast, du musst halt auch erstmal privilegiert genug sein, um irgendwie dagegen vorgehen zu können. Und ich meine, selbst bei Leuten, die wissen, wie das geht. Also zum Beispiel André Holm, der ist ja da auch nicht gegen vorgegangen, weil er irgendwann gesagt hat, so, okay, ich will jetzt einfach wieder Wissenschaftler sein und ich habe jetzt keinen Bock mehr, die ganze Zeit nur noch mit einer Hausdurchsuchung assoziiert zu werden. Und selbst da irgendwie, wo Leute dann irgendwann sagen, so, hey, kein Bock mehr. Entweder das oder sie haben erstmal gar nicht die Mittel. Und ich meine, selbst wir erfahren ja nur von den Fällen, die irgendwie so öffentlich geworden sind. Und ich will auch gar nicht, also ich will schon wissen, aber irgendwie, ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele dieser Fälle von solchen ungerechten Situationen es noch gibt, von denen wir überhaupt nichts erfahren, weil die Leute null Lobby haben, weil die Leute keinen Support haben, weil sie vielleicht nicht mal eine Anwältin haben und dann komplett alleine vor so einem ganzen Haufen Mist stehen. Und das dürfen wir irgendwie nicht akzeptieren. Und dann ist es schön, dass es ein Gericht gibt, aber das Gericht kann auch nicht alles fixen. Ich meine, das Gleiche haben wir ja mit irgendwie Gesetzen, die eindeutig über Verhältnismäßigkeitsgrundsätze hinausgehen. Dann sagen wir immer, okay, dann geht man halt irgendwie wieder nach Karlsruhe vor das Verfassungsgericht. So. Aber das kann man ja auch nicht irgendwie mit allem machen. Und das dauert halt auch immer ewig. Also das kann die letzte Möglichkeit sein. Aber das darf nicht quasi der Default, okay, dann wird Gerechtigkeit hergestellt und jemand sagt du und so, das kann es irgendwie nicht sein. Da müssen wir schon irgendwie verlangen, okay, vielleicht sind die Gesetze irgendwie nicht ausreichend so, wie sie sind. Vielleicht sind die Menschen, die sowas systematisch machen und die immer wieder durch sowas auffallen, irgendwie bedenklich und irgendwo weiter unten ansetzen.
Ja, und ich glaube, was man ja auch gesehen hat, also oder was Anna ja auch meint, ist es ja wirklich, ja, es ist schön, wenn es dann am Ende nochmal irgendwie ein Urteil gibt und man sieht, wie Rechtsstaat funktioniert. Und trotzdem wurde ja schon Schaden eingerichtet. Trotzdem sind Leute ja dann schon ja in Therapie gewesen oder haben ihre Lebenspläne über den Haufen werfen müssen erstmal oder was auch immer. Also ich finde, man sieht, es gibt einen Preis, der dafür bezahlt wird, dass diese Dinge erstmal gemacht worden sind, auch wenn das nachträglich aus juristischer Sicht dann wie klargestellt wurde, das war nicht rechtens, ist es passiert. Es hat teilweise ein Schaden stattgefunden, den tragen jetzt die Leute, die müssen damit klarkommen und werden damit im Zweifelsfall auch alleine gelassen. Und woran ich aber die ganze Zeit jetzt noch irgendwie gedacht habe, ist halt, also der Fall von David, da ist ja völlig klar gleichzeitig, das ist rechtens, was die Ausländerbehörde da macht. Es gibt einen ganz kleinen Rechtsrahmen dafür, den hat die Bundesregierung bewusst geschaffen. Die haben das ins Gesetz geschrieben, das soll so sein, das ist der politische erklärte Wille, auch der aktuellen Ampelregierung, dass es so bleibt, wurde ja auch klargestellt. Und das finde ich dann manchmal fast schwerer auszuhalten, irgendwie sich klarzumachen, das sind keine Rechtsverstöße, die da stattfinden, sondern da wurde ein Rahmen dafür geschaffen, dass das genau so sein soll und die Ausländerbehörden sollen das so machen. Und im Endeffekt setzen sie nur das um, wozu sie zumindest rechtlich irgendwie befugt sind. Da hat es kein Urteil gegeben im Nachhinein und es ist auch klar, dass es dann eben, David hat ja versucht, dagegen zu klagen und das Gericht hat ja im Endeffekt nur noch mal bestätigt, die haben nur genau das gemacht, was sie machen durften, ist korrekt so.
Damit kommen wir zur letzten und vielleicht spannendsten Frage. Wollen wir das alles nochmal machen? Wird es eine zweite Staffel geben? Welche Geschichten könnte man da noch erzählen?
Du hast jetzt nicht verraten, dass wir extra gesagt haben, wir machen unser Auswertungsgespräch nach der Aufnahme des Podcasts. Das heißt, wir sind also in einer total fiesen Situation, dass wir darüber noch überhaupt nicht geredet haben und jetzt irgendwas öffentlich dazu sagen sollen. Ich würde gerne von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das habe ich in der letzten Folge gehört.
Ich will es jetzt wissen.
Ich dachte auch, wir fangen jetzt gleich an.
Das mit der Cliffhanger.
Also was man ja auf jeden Fall sagen kann, Fälle gäbe es. Das ist, glaube ich, klar. Ja. Es gäbe noch genug Geschichten von übermäßiger Überwachung, von Eindringen des Staates in die privaten Räume und Geräte von Menschen, die absolut unverhältnismäßig illegitim sind. Wir hatten zum Beispiel ja versucht, Fußballfans auch vors Mikro zu bekommen, die kriminalisiert werden. Ich denke jetzt zum Beispiel auch an das krasse polizeiliche Vorgehen gegen die Palästina-solidarischen Proteste sozusagen.
Ja, Satire ist auch noch ein großes Thema. Ne? Satire im öffentlichen Raum, Guerilla-Plakate, Leute, die Websites erstellen, die offensichtlich politische Satire sind. Auch da gäbe es noch mal einige.
Ja, gut. Aber ich hätte gedacht, wenn wir eine zweite Staffel machen würden, hypothetisch, so, dann könnte man ja auch andere Systemeinstellungen anklären. Muss man ja gar nicht irgendwie nur das Überwachungsthema nehmen. Dann könnte man, weiß ich nicht, dann könnten wir auch eine Staffel zu, das klingt jetzt erstmal langweilig, ist es aber nicht, Urheberrecht machen und uns angucken, wie die Fototapete auf deinem eBay-Kleinanzeigen-Foto irgendwie sich darauf auswirkt, dass du plötzlich irgendwie ganz viele 1.000 Euro zahlen sollst. So. Also das muss man nicht immer nur an Überwachung denken, wenn man an Systemfehler im digitalen Raum denkt, glaube ich. Da sind wir, glaube ich, flexibel.
Genau, also das System ist auf jeden Fall noch nicht auserzählt und es gibt noch eine ganze Menge andere Systeme, die man auch nochmal erzählen kann.
Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt irgendwie schon, also dass wir jetzt auf diese Frage aber alle sagen, ja, es gibt ja total viele andere Themen. Ich habe zwischenzeitlich, während wir an der Staffel gearbeitet haben, gab es, erinnere ich zumindest, einen Moment, wo wir alle irgendwie eher so gesagt haben, puh, also wenn wir fertig sind, ich glaube nicht, dass wir dann nochmal eine Staffel in uns haben. Und zumindest bei mir stelle ich jetzt gerade fest, jetzt wo die Staffel vorbei ist und wir alles im Kasten haben, bin ich so ein bisschen traurig und ich vermisse es schon. Also ich wäre jetzt durchaus doch geneigt, noch eine zweite Staffel produzieren zu wollen und das war zwischenzeitlich anders.
Das ist hinterher immer so, dass man sich an die Schmerzen nicht mehr so genau erinnert.
Genau, aber bald geht der Konferenzstress los. Das heißt, du kannst dann einfach deinen Stress der Podcast-Produktion durch anderen Stress ersetzen.
Ach, super, ah, das entlastet mich total.
Und klar ist ja, wenn es noch eine Staffel gibt, dann mit weniger Musik. Oder dann müssen wir auf jeden Fall auch Folgen produzieren, in denen nicht Leute von Musik genervt werden.
Eine musikfreie Folge.
Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, über das Hassthema.
Wir können auch mehr Formatexperimente einbauen. Ich finde, wir könnten auch eine Folge machen, die dann nur so als Musical, also eine ohne Musik und dann eine, wo wir nur singen. Alles.
Da wäre ich dabei. Das klingt auf jeden Fall nach Spaß.
Ich hasse Musicals. Ja, geht gar nicht.
Wir verabschieden uns in die Evaluation, dann finden wir raus, ob es eine neue Staffel gibt. Mehr dazu erfahrt ihr dann hier, gefühlt, wenn es erfahrungsgemäß stimmt, in 1,5 Jahren. Das war es aber erstmal für diese Folge Off the Record vom Podcast zum Podcast. Ihr könnt Systemeinstellungen überall da hören, wo es Podcasts gibt und natürlich auf netzpolitik.org. Die ganze Arbeit, die wir jetzt hier beschrieben haben, die war nur möglich, weil gespendet wurde. Wenn ihr diese Arbeit unterstützen wollt, dann spendet bitte auch unter netzpolitik.org/spenden. Wenn ihr Feedback habt an diesen Podcast oder Systemeinstellungen oder uns einfach schreiben wollt, dann schreibt uns unter podcast@netzpolitik.org. Ich bedanke mich bei Anna, Chris, Inge und Sebastian fürs Hiersein und für die tolle Zusammenarbeit im letzten Jahr.
Danke dir.
Danke dir, Serafin.
Danke fürs Zuhören und einen schönen Sommer.
Ciao.
Bis bald.
Tschüss.